Herzlich willkommen, hier ist Tonspur Wissen, der Wissenschaftspodcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und hier ist Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In diesen Tagen und Wochen feiern wir das Klimaschutzabkommen von Paris, das im Dezember vor 10 Jahren geschlossen worden ist und in dem sich die Welt in die Hand versprochen hat, alle Anstrengungen zu unternehmen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und wir beleuchten auch die Klimakonferenz im brasilianischen Belém, bei der vor wenigen Wochen überdeutlich wurde, dass dieser Konsens von Paris gar nicht mehr existiert oder vielleicht auch nie existiert hat. Wie schlimm ist das? Ist das 1,5 Grad Ziel verloren? Wer ist überhaupt noch im Boot, wenn selbst die Europäische Union ihre Klimaziele möglicherweise nach hinten schiebt, indem sie den Emissionshandel später startet und Verbrennermotoren viel länger laufen lassen will als geplant? Ich bin total glücklich, dass ich diese Fragen jetzt Ottmar Edenhofer stellen kann. Er ist Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und lehrt an der Technischen Universität Berlin. Hallo, Herr Edenhofer.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Edenhofer, wir feiern in diesen Tagen 10 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen und gleichzeitig gucken wir ja sehr nachdenklich auf den Gipfel in Belém zurück in den vergangenen Wochen. Was wurde denn erreicht?
Ja, es ist nicht so leicht, dem Gipfel in Belém gerecht zu werden. Denn zum einen, man kann ja die Geschichte so erzählen und sagen, na ja, also jetzt nach 10 Jahren Paris hat die Weltgemeinschaft in Paris zu einem großen Konsens gefunden und dieser Konsens beginnt jetzt zu zerbröckeln und die Klimapolitik gerät angesichts der geopolitischen Verwerfungen unter die Räder.
Ist das falsch?
Ja, ich glaube schon, weil man kann die Geschichte anders erzählen. Man kann sagen, damals in Paris hat sich die Weltgemeinschaft lediglich darauf verständigt, auf das Ziel, auf die Temperaturschranke, 2 Grad, 1,5 Grad. Aber in Paris war immer klar, dass die Weltgemeinschaft das nur macht auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen. Es war nie die großen Interessensgegensätze und die großen Interessenskonflikte kamen überhaupt nicht auf den Tisch. Und jetzt in Belém kommen plötzlich die ganz großen Konflikte auf den Tisch und diese großen geopolitischen Risiken heißt, Klimapolitik wird jetzt ernst. Also man kann auch die Geschichte so erzählen und sagen, Klimapolitik muss sich jetzt diesen großen Interessensgegensätzen stellen und welche Möglichkeiten und Pfade sie jetzt hat, sich diesen Gegensätzen zu stellen, das ist jetzt die offene Frage. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann ist es ja so, dass sich dort so ganz langsam in Belém eine Situation herauskristallisiert, wo sich so ganz zart und aber doch mit recht belastbaren Schritten so ein Nachfragekartell der Öl- und Gasimporteure formiert. Und das gefällt den Exporteuren nicht und deswegen haben die auch diese Abschlusserklärung verhindert. Aber in der Türkei im nächsten Jahr wird man sehen, dass dieses Nachfragekartell sehr viel stärker auftreten wird.
Das Nachfragekartell sind diejenigen, die fossile Energien kaufen. Und das sind ja die, Europa zum Beispiel, die jedenfalls auf dem Papier noch den Klimazielen verpflichtet sind.
Ja, ich würde jetzt das zunächst mal ein bisschen abkoppeln von den Klimazielen. Also zunächst mal haben ja alle Importeure von Öl und Gas ein großes Interesse, dass die Gaspreise sinken. Und da gibt's eine Interessenskongruenz auch zwischen Europa und China. Und wie würden die das machen, dass das passiert? Na, sie müssen sich auf den internationalen Öl- und Gasmärkten strategisch verhalten. Das heißt, sie müssen ihre Öl- und Gasimporte reduzieren und was Ökonomen den Terms of Trade Effekt nennen. Davon würden alle profitieren. Und deswegen kann es durchaus im gemeinsamen Interesse sein, jetzt auf Öl- und Gasimporte eine moderate Gebühr zu erheben.
Also Sie würden sagen, der Jubel über Paris war möglicherweise überenthusiastisch und die Enttäuschung über die Konferenz im brasilianischen Belém ist nicht gerechtfertigt?
So würde ich das sagen. Das war damals in Paris, war das eine Euphorie, wo man gedacht hat, also die Weltgemeinschaft wird sich also jetzt ganz schnell zusammenraufen und die Enttäuschung über Belém ist ebenfalls übertrieben. Weil eben, glaube ich, das klar ist, wenn Saudi-Arabien so sehr kämpft, dass in der Abschlusserklärung nicht mehr erneut der Ausstieg aus den Fossilen in die Abschlusserklärung kommt. Dann nehmen die das zumindest ernst. Und es steht ja schon in der Abschlusserklärung drin, nämlich in Abu Dhabi ist das ja schon passiert. Und damit ist es eigentlich völkerrechtlich ausreichend, was da formuliert worden ist.
Europa hat sich ja in der Vergangenheit immer als Vorreiterin im Klimaschutz gesehen und in Europa hat Deutschland immer eine besondere Rolle spielen wollen. Und jetzt sieht man aber doch auch in Deutschland und Europa, dass zurückgerudert wird. Der Emissionshandel wird verschoben, das Verbrenner aus möglicherweise ebenfalls. Hat Europa da seine Rolle aufgegeben?
Ich glaube nicht, dass Europa die Rolle aufgegeben hat, aber Europa hat in der Tat im Augenblick mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Ich glaube, auch Europa wird klar, dass die europäische Klimapolitik nur funktionieren kann, wenn sie international abgesichert wird. Und da steht aus meiner Sicht ein Instrument ganz im Vordergrund, nämlich der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism, was auf gut Deutsch sagt, einfach die Erhebung von Klimazöllen. Und das ist ja ein Instrument, das also jetzt die Stahlindustrie 15 Jahre lang verlangt und gefordert hat. Und jetzt sagen sie, nee, eigentlich wollen wir das jetzt doch nicht. Dieser CBAM hat die Funktion, dass er die heimische Industrie schützt und vor ausländischer Konkurrenz. Der hat aber noch eine andere Funktion und diese Funktion wird kaum diskutiert. Wenn nämlich so ein Klimazoll angekündigt wird, dann können sich ja Länder überlegen, ob sie den Klimazoll bezahlen und damit im Kern an die europäischen Finanzminister Geldmittel überweisen oder ob sie einen heimischen CO2-Preis einführen und damit die Einnahmen im eigenen Land belassen. Und man sieht zum Beispiel in der Türkei, die fangen also jetzt an, über einen Emissionshandel nachzudenken. United Emirates genauso. Das sind also alles keine Länder, die bislang als große Klimavorreiter hervorgetreten sind. Aber man sieht schon, diese Klimazölle entfalten eine Wirkung, die über die unmittelbare Wirkung des Level Playing Field, die Wettbewerbsfairness herzustellen, hinausgehen. Und ich glaube, das ist ein sehr unscheinbares Instrument, aber ein sehr wichtiges Instrument. Und die Europäische Union muss jetzt eben lernen, sich einerseits auf den Öl- und Gasmärkten strategisch zu verhalten, aber eben die eigene Klimapolitik international abzufedern und abzusichern. Ändert nichts an der Tatsache, dass die europäische Klimapolitik intern, also innerhalb der Europäischen Union, unter einem gewaltigen Druck steht.
Und die Gefahr, dass der amerikanische Präsident den europäischen Klimazöllen den Stecker zieht, die ist ja auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, wobei, da muss man auch sagen, also natürlich wird der amerikanische Präsident immer dann, wenn es ernst wird, den Versuch machen, den Stecker zu ziehen. Wir haben das ja gesehen, als jetzt der internationale Schiffsverkehr besteuert werden sollte, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt, sind die Amerikaner reingekrätscht. Aber die Europäische Union muss lernen, ihre Zollinstrumente auch eben durchaus im Konflikt einzusetzen. Man sieht ja schon, dass also jetzt plötzlich bei den Zöllen auch in der Europäischen Union da plötzlich neue Spielräume entstehen. Die Amerikaner zeigen sie bei den Zöllen moderater, wenn die Europäische Union bei den Digitalkonzernen bei der Besteuerung nachgibt. Also so zahnlos ist die Europäische Union nicht. Und die Europäische Union muss einfach da sehr viel mehr lernen, dass in den Zeiten geopolitischer Verwerfungen der Referenzpunkt Freihandel nicht mehr der entscheidende Referenzpunkt ist, sondern dass es darum geht, eben sich jetzt auf den Märkten, auf den Gütermärkten, auf den Faktormärkten, Ressourcenmärkten, sich sehr viel strategischer zu verhalten, als das von uns früher verlangt war.
Das würde aber bedeuten, dass die Europäische Union, also die Länder der Europäischen Union, sich einig sein müssen. Und das sind sie ja nicht.
Sie sind sich nicht einig und die Europäische Union ist gespalten. Das ist richtig, aber aus meiner Sicht wird Europa lernen müssen, dass in den Zeiten, in denen die Märkte zunehmend fragmentiert werden, unsere einzige Chance ist, die Vertiefung und Ausbau des Binnenmarktes und nach außen hin sich strategisch zu verhalten. Und wenn die Europäische Union das nicht lernt, nicht bald lernt, dann werden wir schlicht und einfach von den geopolitischen Gegebenheiten und in den geopolitischen Rivalitäten zerrieben werden.
Die EU wollten ja eigentlich mit ihren Klimaschutzinvestitionen und Technologien weltweit führend werden und einen Vorteil gegenüber den anderen Ländern erzielen. Jetzt reden wir über Einfuhrzölle und vor allem reden wir aber darüber, dass jetzt China vorn ist. Was ist denn da schiefgelaufen?
Also zunächst mal ist es richtig, dass die Idee eine andere war. Die Idee war, die Europäische Union ist Weltmarktführer bei grünen Technologien und exportiert die weltweit. Jetzt ist es so, nach wie vor sind die grünen Technologien auch in Deutschland bei den Exporten steigend, aber es ist natürlich vom Volumen her bei Weitem nicht das Volumen, das China hat. Also was da schiefgelaufen ist, würde ich sagen, ist zunächst mal die Werf, mit der China Industriepolitik betreibt. Also China subventioniert, hat gigantische Skalenerträge, nicht nur bei den E-Autos, sondern bei grünem Stahl, bei grüner Chemie. Und das heißt natürlich auch, China kann sich das erlauben, weil eben die, wie man das so schön sagt, die Taschen des chinesischen Staates sehr tief sind und die eben auch Industrien subventionieren können. Da sind viele Unternehmen überhaupt nicht mehr rentabel, aber die werden trotzdem subventioniert. Und dann ist es eben auch so, dass China natürlich auch intern eine ganz andere Selektionspolitik betreibt. Da werden viele Unternehmen zunächst mal aufgebaut und dann werden die wieder eingestampft. Das ist natürlich mit der Struktur der Kapitalmärkte und der Arbeitsmärkte zu machen, was in Europa so nie möglich wäre. Also, und dann ist es natürlich auch so, dass wir uns in Deutschland und in Europa in einem Ausmaß mit alten Industrien beschäftigen, das ist aus meiner Sicht nicht gesund. Also es ist völlig klar, Europa sollte angesichts der geopolitischen Verwerfungen sich klar werden, wie viel Stahl soll in Europa bleiben. Aber wenn man sich das mal anschaut, das gesamte Subventionsvolumen in die energieintensive Industrie, da wage ich sehr zu bezweifeln, ob alles das, was da an Subventionen fließt, strategisch notwendig ist.
Aber es gibt eben schon doch auch ein Dilemma, nicht? Auf der einen Seite sagen Sie, Europa und China sind als große Nachfrager von fossilen Energien in der Lage, ein Nachfragekartell zu bilden und sowohl die Mengen als auch die Preise zu beeinflussen oder zu steuern. Und auf der anderen Seite versucht China mit unfairen Mitteln den Welthandel eben mit erneuerbaren Energien zu dominieren und Europa ins Hintertreffen zu bringen. Wie soll sich denn Europa da verhalten?
Also wir werden über Industriepolitik neu sprechen müssen. Und das heißt natürlich, wir müssen dann entscheiden, welche Industrien wollen wir hier behalten und welche Industrien müssen dann und sollen subventioniert werden. Aber ob zum Beispiel also die Subventionen in die Papierindustrie in dem Ausmaß strategisch notwendig sind, wie wir sie im Augenblick subventionieren, das kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Also wir müssen sozusagen unsere Industriepolitik sehr viel strategischer aufstellen. Und aus meiner Sicht ist das Kerndilemma der Europäischen Union, dass die Klimapolitik oft dafür verantwortlich gemacht wird, für die mangelnde Prioritätensetzung in der Industriepolitik. Natürlich werden wir nicht in dem Ausmaß Industrien subventionieren können, wie das China im Augenblick macht. Und ob dieses chinesische Experiment in der Long Run wirklich gut geht, das kann man ja mit Fug und Recht bezweifeln. Trotzdem ist es natürlich richtig, wir müssen auch die nächsten Jahre überleben. Und das setzt eben voraus, dass man sich da strategisch sehr viel deutlicher und klarer aufstellt und eben nicht schlicht und einfach den Status quo subventioniert. Mein Eindruck ist sehr oft, wenn man in Europa, auch in Deutschland über Industriepolitik spricht, dass es dann eine Sehnsucht gibt nach dem Status quo ex ante, also zurück vor 2022. Aber dass sich für uns die Welt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine fundamental verändert hat, auch unser ganzes Geschäftsmodell, weil eben das billige Gas so nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir uns auch über die Frage Gedanken machen müssen, welche Wertschöpfungsketten sollen eigentlich hier bleiben, welche Teile sollen woanders produziert werden. Da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn die Industrie sagt, ja, also die gesamte Wertschöpfungskette, da gibt es nur einen Weg, die muss hier produziert werden. Also wir werden dort überlegen müssen und wir brauchen auch in der Welt neue Freunde. Und neue Freunde heißt natürlich eine Welt, die sehr stark mit von den Erneuerbaren dominiert wird, spielen natürlich auch Standortfragen eine überragende Rolle. Also wo sind denn eigentlich die Standorte? Und war es jetzt wirklich so klug, wie Europa in Afrika aufgetreten ist und China dort das Feld vollständig überlassen hat? Und ist es klug, in diesem Zusammenhang einfach einfach Entwicklungshilfe zusammenzustreichen? Wäre es nicht eigentlich sehr viel sinnvoller gewesen, die jetzt strategischer aufzustellen? Also es ist aus meiner Sicht, glaube ich, machen wir zwei große Fehler, auch in der Klima- und Energiepolitik. Wir sind zu national orientiert, zu wenig europäisch. Wir glauben im Kern überhaupt nicht mehr, dass der europäische Binnenmarkt eine vernünftige Perspektive ist. Wenn man sich das mal anschaut, der europäische Binnenmarkt hat ein Sozialprodukt wie China bei sehr viel weniger Menschen. Russland ist verglichen mit der Europäischen Union eine verschwindend bedeutsame Volkswirtschaft. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, unser strategisches Potenzial auszuspielen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Europa, oder wenn ich die Diskussionen zuhöre, dass aus Angst vorm Tod Europa schon längst einen geistigen Selbstmord begangen hat.
Aber trotzdem ist ja die Frage berechtigt, ist Europa, selbst wenn es ein selbstbewussteres Europa wäre oder ein selbstbewussteres Europa würde, würden sich dann die anderen ändern? Also würde China seine unfaire Handelspolitik aufgeben, wenn Europa stärker auftreten würde? Und würde dann eben sowas, was Sie beschrieben haben als Nachfragekartell, also eine Allianz zwischen Europa und China in Klimafragen möglich werden?
Da würde ich sagen, das kann ich nicht sagen. Das ist etwas, was auszuprobieren ist. Aber wenn China bei uns in Europa investieren will, warum machen wir das nicht so, wie es China mit uns gemacht hat? Das geht nur über den Weg, dass wir Technologien teilen. Also ich würde sagen, wir müssen uns da, wir werden da viel Lehrgeld zahlen müssen. Und ich meine, man muss sich das mal von einer umgekehrten Perspektive vorstellen. China hat zunächst mal auch aus einer großen Position der Schwäche heraus die Weltmärkte erobert. Und wir sind jetzt eben, wir lernen eben, dass wir zunächst mal jetzt im Abstieg sind. Wir sind ins Hintertreffen geraten. Wir lernen, dass unsere Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren. Aber es ist ja trotzdem so, dass sowohl chinesische Firmen bei uns investieren wollen, als auch amerikanische Firmen. Und da können wir sozusagen auch die Bedingungen mitbestimmen. Und also da würde ich sagen, das wird sehr schwer werden. Und wir müssen uns da sehr viel mehr Gedanken machen, wie diese Wertschöpfungsketten funktionieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich selber gehört zu denen, die immer der Industriepolitik gegenüber sehr, sehr skeptisch waren. Bloß das Kernproblem der Industriepolitik ist immer, man sagt immer, es ist so schwer, dass die Politik die Gewinner herausfindet. Mein Problem bei der Industriepolitik ist, dass die Verlierer sich immer zusammentun und im Kern dann die Politik capturen. Das ist eigentlich das Kernproblem.
Wir haben angefangen unsere Diskussion mit 10 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen und BLM. Und sind jetzt bei der Industriepolitik, bei Zöllen, bei Erziehungszöllen, bei Handelspolitik und bei globalen Verschiebungen. Ist denn der Weg der internationalen Konferenzen zu Ende und werden wir in Zukunft sehr kleinteilig über Zollsätze reden, wenn wir über Klimapolitik reden?
Ich glaube nicht, dass die Zeit der Konferenzen zu Ende ist. Ich muss ja zunächst mal sagen, dass die Klimarahmenkonvention, diese Konferenzen, das ist das einzige multilaterale Format, das noch gut funktioniert. Auch ohne die Amerikaner. Und ich würde, also man kann das kritisieren. Ich glaube, man muss diese Konferenzen verändern. Wir reden sehr, die Konferenzen, da haben die Abschlusserklärungen ein zu großes Gewicht. Man könnte diese Konferenzen sehr viel mehr dazu nutzen, minilaterale Vereinbarungen zu treffen. Also zum Beispiel dieses Formieren des Nachfragekartells. Das müssen nicht alle 80 Staaten sein. Da würde die EU und China könnten da einen Anfang machen. Eine andere Initiative, die aus meiner Sicht da wenig in der Presse vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat, ist die Finanzierung des Waldschutzes, also der Finanzierung des Tropenwaldschutzes. Da braucht man nicht alle
100.
Da gibt es einen Fonds. Der natürlich jetzt, da gibt es Zahlen, was da einbezahlt werden soll. Ich bin jetzt ziemlich überzeugt davon, dass zwischen heute und der nächsten Konferenz da relativ wenig passieren würde. Da sollte aber viel mehr passieren. Da könnte man jetzt an den Implementierungsfragen arbeiten. Oder ein anderer Aspekt, warum tun Sie nicht Staaten wie die EU zusammen und mit, sagen wir, eben auch nochmal mit China und wir finanzieren einen Teil des Kohleausstiegs, sagen wir mal, in Südafrika, in Indonesien. Alles, das sind alles unglaublich schwierige und langwierige Prozesse. Aber man könnten sich ja künftig Konferenzen vorstellen, an deren Ende nicht eine Abschlusserklärung steht, sondern an der die 3, 4 erfolgreichsten Verhandlungsergebnisse stehen, die jetzt angestoßen werden sollen. Und im nächsten Jahr wird dann so eine erste Evaluierung, wie erfolgreich diese Projekte waren, gemacht. Und das wäre aus meiner Sicht ein Weg, wie dieses Verhandlungsformat, die Abschlusserklärungen komplementiert werden können. Da sitzen in jedem Jahr bei diesen Konferenzen, wird immer kritisiert, 50.000 Menschen zusammen. Das ist wahr. Aber man kann auch sagen, das ist eigentlich schon der Nukleus für eine Industriemesse für grüne Technologien, weil da eben auch viele Lösungen angeboten werden. Und man könnte da in der Richtung dann noch sehr viel ambitionierter und energischer voranschreiten.
Das hört sich jetzt aber sehr kleinteilig und sehr unübersichtlich an. Lässt sich damit das 1,5-Grad-Ziel in irgendeiner Form in erreichbare Nähe bringen?
Also das sind zwei Fragen. Also die Frage des Flickenteppichs, der Kleinteiligkeit, der kleinen Schritte. Und da würde ich sagen, wir haben schon so viel Zeit damit verloren, wenn wir immer gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr. Das ist wenn man schnell sein will und wenn man ambitioniert vorangehen will, dann darf man nicht zu schnell gehen. Dann muss man sozusagen seine Schritte wägen und muss kraftvolle Schritte machen. Deswegen hätte ich jetzt vor diesen kleinteiligen Schritten keine so große Angst. Aber die Frage ist, das 1,5-Grad-Ziel überhaupt nur in Reichweite? Da glaube ich, hat die Abschlusserklärung in Belém ein sehr wichtiges Ergebnis gebracht. Und die Antwort ist nein. Wir können das 1,5-Grad-Ziel in dem strikten Sinne, dass wir die Temperatur 1,5 Grad nicht mehr überschießt, nicht erreichen. Oder anders ausgedrückt und in einfacher Sprache, die Temperatur wird 1,5 Grad überschießen. Also das nennen die Klimawissenschaftler den Overshoot. Die Frage ist, wie weit überschießt es und gelingt es uns, die Temperaturkurve zurückzubiegen? Und diesen Überschuss, den muss man begrenzen, weil der mit erheblichen Risiken verbunden ist. Aber da geht es dann eben auch um Technologien, die uns in Stand setzen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Es ist eigentlich ein Zeichen des Realismus, des notwendigen Realismus, dass in Belém auf der Konferenz das anerkannt worden ist. Es ist, also ich streite jetzt seit mindestens 20 Jahren für die Netto-Negativ-Emissionstechnologien. Das wurde immer als Teufelszeug gebrandmarkt. Jetzt ist es zumindest anerkannt als ein wichtiges Portfolio von Technologien darstellt, um eben die Temperaturkurve dann zu Jahrhundertende wieder auf 1,5 Grad zurückzubiegen. Aber ohne dieses Überschießen, ohne den Overshoot, ist das 1,5 Grad-Ziel nicht mehr erreichbar.
Was heißt, wir werden in Zukunft in Technologien investieren, die mehr CO2 aus der Atmosphäre herausziehen? In Deutschland sehr, sehr umstritten als CCS. Also man zieht CO2 aus der Atmosphäre und verpresst es im Boden. Es gibt andere Technologien dafür, die werden Ihrer Ansicht nach in Zukunft eine größere Rolle spielen. Was mich zu meiner letzten Frage bringt, gibt es denn funktionierende Geschäftsmodelle im Klimaschutz?
Ja, also im Prinzip ja. Und ich würde sagen, wir haben Klimapolitik viel zu wenig als das in den Vordergrund gestellt, was tatsächlich sein soll, nämlich die Sicherung des langfristigen Wohlstands. Also die Klimaschäden der Zukunft, die sind so hoch, dass wenn wir die zulassen würden, würden wir den künftigen Wohlstand nicht nur in Deutschland, Europa, sondern weltweit massiv beeinträchtigen. Also insofern gehört für mich Klimapolitik zur Daseinsvorsorge, auch zur staatlichen Daseinsvorsorge. So wie Müllabfuhr und Elektrizität und die Bahn, also ein Teil der Daseinsvorsorge. Es ist aber trotzdem so, dass aus meiner Sicht es eine Illusion wäre zu sagen, na ja, also diese Technologien, die setzen sie auf jeden Fall durch und dann wird der Klimaschutz, das wird dann wie von selber gehen. Von selber wird es nicht gehen, denn wenn die meisten Klimaschutztechnologien, schon gleich die Technologien, die CO2 aus der Atmosphäre entziehen, die gehen nur, wenn in irgendeiner Form CO2 einen Preis hat und wenn derjenige, der Kohlenstoff senken bereitstellt, dafür entgolten wird. Und das heißt mit anderen Worten, das geht nur dann über Märkte, wenn letztlich der Staat solche Märkte schafft, wie zum Beispiel Emissionsmärkte oder Märkte für Netto-Negativ-Emissionstechnologien. Und das ist sozusagen schon eine große Aufgabe, eine staatliche Aufgabe, solche Märkte bereitzustellen. Und also zu sagen, naja, wenn die Konferenzen scheitern, dann wird es die unternehmerische innovative Kraft machen. Die brauchen wir, aber die wird nur dann sich voll entfalten, wenn es eben solche Märkte gibt, und solche Märkte müssen geschaffen werden. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr kurzsichtig, wenn jetzt Teile der Industrie fordern, lasst uns den Emissionshandel am besten ganz abschaffen. Das wird nicht funktionieren, denn Klimaschutz geht nur mit einer belastbaren CO2-Bepreisung. Nur dann lohnen sich die Investitionen langfristig in den Klimaschutz.
Sind Sie optimistisch dafür?
Ja, bin ich schon, weil, sagen wir, wenn man sich das mal anschaut, die Geschichte des Emissionshandels in der Europäischen Union, das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Die Tatsache, dass es in der Europäischen Union gelungen ist, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln, sodass wir auch bis 2030 -55% Emissionsreduktion zustande bringen, das wäre uns ohne Emissionshandel nicht gelungen. Und es ist aus meiner Sicht einfach unverständlich, warum jetzt, wo er zu wirken beginnt, dann plötzlich der Eindruck entsteht, naja, also eigentlich sollte man das Ganze jetzt lassen.
Herr Edenhofer, vielen, vielen Dank und danke für die Einordnung von 10 Jahren Pariser Klimaschutzabkommen, wenigen Wochen Klimakonferenz in Belém und allem, was dazwischen liegt. Ich habe echt viel gelernt. Dankeschön.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ihnen und euch auch ganz vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse an der Wissenschaft. Herzliche Grüße, bis zur nächsten Woche. Eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.